Die Women's Bar Digitale erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir gehen von unseren Erfahrungen aus, das heißt aber auch, dass andere Personen ganz andere Erfahrungen machen können oder machen müssen.
Ihr habt Anregungen und konstruktive Kritik? Schreibt uns gerne auf Instagram @Women's Bar.
Hallo und herzlich willkommen zu Women's Bar im Dezember. Tatsächlich die letzte Women's Bar 2023. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei allen tollen Personen und Projekten, die dieses Jahr Teil der Sendung waren, bedanken. Und das waren so enorm viele. Ich werde trotzdem nochmal alle super gerne nennen. Danke Sally und Riese, Julika und Judith, Lea, Alina, Nasti, Juli, Mai, Arezo, Kaya, Lila, Sophia, Stevie, Ali, Anja und Resa. Grüße auch an die RSL Leipzig Feministas, das Vollkunstmagazin, den Blutladen in Leipzig und die Feministische Vernetzung Ost. Danke Miku, Ozar, Ailar und Aria. Danke Kerstin, Elena, Xenia, Shannon, Steffi, Selina, Doro, Mim, Eva und Moritz. Danke, dass ihr auf eure Art und Weise diese feministischen, antipatriarchalen Kämpfe mitkämpft oder für euch kämpft und euch immer wieder dafür entscheidet, diesen Weg zu gehen. Es ist Wahnsinn, was ihr schafft. Und auch vielen, vielen Dank für das Vertrauen in dieses Format. Den grünen Abschluss macht dieses Jahr Ann-Madeleine Tietke. Ann-Madeleine Tietke ist Psychologin, Autorin und Referentin von Vorträgen, Workshops und Seminaren. Außerdem macht sie gerade die Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Hallo Ann-Madeleine, schön, dass du heute bei mir bist.
Hi, ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf, dass ihr mich eingeladen habt.
Ich würde heute sehr gerne mit dir über deine 2019 erschienene Studie mit dem Titel Make Love, Don't Gender sprechen. In dieser theoretischen und empirischen Arbeit hast du dich für Heterobeziehungen in der linksalternativen Szene interessiert. Genauer gesagt, für heterosexuelle Beziehungen, die sich selbst in der Beziehung als nicht standardmäßig heteronormativ oder zumindest kritisch gegenüber Heteronormativität empfinden. Mich hat dein ExpertInnengebiet vor allem deshalb gepackt, weil ich persönlich den feministischen Diskurs um Heterosexualität und Heterobeziehungen recht unterrepräsentiert wahrnehme. Die eine Fraktion, die eher so hoffnungslos, aussichtslos über das vermeintliche Schicksal Heteros oder Heterobeziehungen, Heterosexualität spricht und auf der anderen Seite Überlegungen von einer Lossagung von dieser Form der Paarbeziehung oder von einer monogamen Partnerinnenschaft generell. Wir wollen deshalb einen Blick auf den Ist-Zustand werfen und gleichzeitig auch vielleicht darüber reden, inwiefern es Perspektiven gibt und wie man diese Heteronormativität in ja, ihrer reinen Form der heterosexuellen Paarbeziehung irgendwie begegnen könnte. Bevor wir in dieses sehr spannende Thema starten, ein Hinweis vielleicht vorab. Wir wollen in dieser Folge über heterosexuelle Paare sprechen. Heterosexuell, das können nicht-binäre, trans- oder Interpersonen genauso sein wie Cis-Personen. Ann-Madeleine hat aber in ihrer Studie zur Heteronormativitätskritik in heterosexuellen Beziehungen ausschließlich Cis-Personen interviewt. Deshalb vorab, wenn wir in dieser Folge über Männer und Frauen sprechen, meinen wir damit Cis-Personen, womöglich können auch andere Gender-Identitäten Aspekte irgendwie für sich wiedererkennen, Transfer auch für sich anwenden oder kommen ihnen trotzdem bekannt vor. Aber trotzdem möchte ich das vorab sagen. So, Ann-Madeleine, ich habe 1 Million Fragen und los geht's. Weil der Begriff jetzt schon einige Male gefallen ist, was meinst du genau mit Heteronormativität? Was meint dieser Begriff? Und vielleicht noch anhängt daran, inwiefern siehst du Geschlechtlichkeit und sexuelle Identität als kulturell verknüpft?
Wow, danke erstmal für deine Einführung. genau, aber das finde ich auch erstmal total wichtig, diesen Begriff Heteronormativität und wie ich ihn jetzt in meiner Studie überhaupt verstanden habe, zu klären. So klassischerweise wird ja erstmal sozusagen diese allgemeine Norm darunter verstanden, dass es zwei Geschlechter gibt sozusagen und dass diese dann heterosexuell aufeinander bezogen sind, also einander begehren. Also mein Interessenschwerpunkt war jetzt auch sozusagen die dazugehörigen Vorstellungen von Geschlechtlichkeit. Also was sind sozusagen heteronormative Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit? Also weiß ich jetzt ganz platt so Frau, Hausfrau, Mann, Ernährer oder sowas. Und da glaube ich, und das hattest du ja eben auch schon angesprochen, dass sozusagen ja, so ein Sprechen über Heterosexualität so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, vielleicht im feministischen Diskurs. Und ich glaube, es ist auch sozusagen ganz schwierig, mittlerweile darüber zu sprechen, weil sich natürlich immer wieder schwer getan wird, zu ja, definieren, was verstehe ich, was verbinde ich jetzt mit Weiblichkeit oder mit Männlichkeit, weil ja immer wieder dadurch eine neue Stereotypisierung entsteht oder Reifizierung, würde man vielleicht im Wissenschaftlichen sagen. Aber es ist ja sozusagen auch nicht zu leugnen, dass diese ja, kulturellen Vorstellungen bestehen. Also sind ja sozusagen nicht nur Menschen, die in männlich und weiblich aufgeteilt werden, sondern es gibt ja, weiß ich nicht, unser ganzes Weltbild ist ja sozusagen mit weiblich und männlich strukturiert. Also weiß nicht, wenn es um Farben geht oder um, genau. Diese Norm, die sich sozusagen durch alles durchzieht, wollte ich hinterfragen in Paarbeziehungen. Vielleicht zusätzlich noch auch sozusagen Männlichkeit als Norm zu hinterfragen. Also dass Männlichkeit sozusagen als das Neutrale angesehen wird oder als das Ideal, dem man sozusagen irgendwie hinterher eifern soll. Ach so, und du hattest noch eben was gefragt zur Verknüpfung von Geschlechtlichkeit und Begehren sozusagen.
Ja, genau. Inwiefern das kulturell irgendwie verknüpft ist oder
Mein Fokus liegt ja sozusagen auf der psychischen Ausgestaltung und da glaube ich, spielt sozusagen Kultur und Gesellschaft ja einen sehr großen Einfluss oder ein sehr vermittelndes Moment, wobei ich gehe davon aus, dass wir eigentlich mit sehr fluiden Geschlechteridentitäten und auch Begehrensstrukturen zur Welt kommen, dass sich aber sozusagen dieses kulturelle Schema der Zweigeschlechtlichkeit und der Heterosexualität sozusagen, dass wir da so reinwachsen sozusagen.
Ja, die Heteronormativität bringt das ja irgendwie ein bisschen auf den Punkt, ne? So inwiefern ja normativ das irgendwie miteinander scheinbar in Verbindung steht. Also tägliche soziale Strukturübungen durch irgendwelche Rom-Coms oder irgendwelche Filme, wo automatisch angenommen wird, aber auch die ganze Zeit wieder wiederholt wird, dass Männer natürlich auf das andere Geschlecht stehen und Frauen auf das andere Geschlecht. Das heißt, insofern, wenn ich jetzt an meinen Alltag denke, wird das ja schon sozusagen ständig verknüpft.
Ja.
Und sieht man ja auch daran, dass wenn Personen nicht heterosexuell sind, dass die sich outen müssen. Also ja. Ich finde, das ist auch so ein guter Fact-Check immer.
Ja.
Wovon eigentlich? Von der Unnorm sozusagen. Also das soll geoutet werden. Zur politischen Positionierung vielleicht deiner Interviewpartnerin. Also ich habe es ja schon ein bisschen angeschnitten. Heteronormativitätskritisch. Welche Funktion würdest du sagen, nimmt politische Haltung, aber auch vielleicht politischer Aktivismus bei deinen Teilnehmenden in deiner Forschung ein?
Was genau meinst du mit Funktion? Psychische Funktion oder inwiefern die sozusagen so verortet sind?
Ja, vor allem so, war dir das irgendwie wichtig, dass die auch so politisch aktiv sind? Also war das Teil deines Interessensgebietes? Also wolltest du genau darauf schauen?
Ja. Also die muss jetzt meinetwegen nicht super aktiv sein, aber ich habe schon sozusagen über Personen rekrutiert, wo ich wusste, dass sie einfach irgendwie feministisch oder halt auch heteronormativitätskritisch unterwegs sind. Und das waren dann auch die meisten. aber in unterschiedlichen Gewichtungen natürlich. Also manche waren dann irgendwie auch super reflektiert und aktiv und so und andere weniger. Aber es gab auch ein paar, die sich vielleicht nicht unbedingt feministisch verorten würden, wo aber die Frage war, ist es nicht vielleicht trotzdem dadurch, wie die ihren Alltag aufteilen, auch eine Kritik an Heteronormativität.
Wie haben die denn ihren Alltag aufgeteilt?
Also in dem Fall war es so, dass dort die Partnerin alleinverdient sozusagen war, während der Partner sich mehr um die Kindererziehung gekümmert hat oder vor allem. Das ist auch bei einigen sozusagen das Modell gewesen, dass die Partnerin mehr sozusagen auch zum gemeinsamen Nettoeinkommen sozusagen beigetragen haben. Und das, also kommen wir ja gleich vielleicht noch hin, könnte man jetzt sozusagen auf den ersten Blick ja auch als eine Abweichung von der Norm verstehen, aber muss man auch nicht.
Vielleicht zur letzten Frage zu deinen InterviewpartnerInnen. Also vielleicht für alle Hörenden, die sich jetzt nicht so auskennen mit empirischer Forschung, was würdest du sagen, macht diese Paare, jetzt so 5 Paare sind das ja gewesen, was macht die für dich vergleichbar?
Also ich habe sie ja sozusagen darüber gesucht, über ihre Selbstdefinition. Ne? Ich habe nicht sozusagen festgelegt, was finde ich heteronormativitätskritisch und dann nach Paaren gesucht, sondern welche, die von sich selbst gesagt haben, dass sie versuchen, Geschlecht in ihrer Beziehung nicht so zu reproduzieren, wie es der traditionellen Vorstellung entspricht, die sich aber gleichzeitig doch auch als heterosexuell definieren, zumindest als Paar, was die Selbstdefinition der einzelnen Person angeht. Das habe ich jetzt nicht für die Auswahl herangezogen. Ich habe den ersten 5 zugesagt und die waren dann alle cis-geschlechtlich und weiße AkademikerInnen hauptsächlich. Was sie sozusagen vor allem unterschieden hat, war ihr Alter. Also das rangierte zwischen 20 und Mitte 40 so. Und genau, und die meisten waren auch mit Kindern. Einige hatten Polybeziehungen oder offene Beziehungen und andere waren monogam. Genau, manche waren verheiratet, andere fanden Heiraten total rückschrittlich. So, das war vielleicht das so der Vergleich zwischen denen, erstmal auf so einer manifesten Ebene.
Ja, wenn wir jetzt mal ganz optimistisch davon ausgehen, dass sich heteronormative Genderrollen durch feministische, vor allem queer-feministische Diskurse ja verändern, das ist ja so das erklärte Ziel. Was würdest du sagen, was passiert eigentlich dann? Und das ist ja so ein bisschen der Fokus, auf den du ja auch geguckt hast. Okay, inwiefern können diese feministischen Diskurse auf Paarbeziehungen einwirken? Welche Rollenverteilungen konntest du in deinen Interviews denn identifizieren? Kannst du uns einen Einblick geben?
Vielleicht eine Sache vorweg. Ich benutze selber diesen Begriff Rolle gar nicht so oft, weil ich das wichtig finde, sozusagen auch dieses Durchdrungensein im psychischen und im körperlichen vom Geschlecht irgendwie deutlich zu machen. Also dass es halt nichts ist, was wir wie eine Rolle so ablegen können. Aber gleichzeitig finde ich, der Begriff ist gut verständlich und deswegen nutze ich den dann auch. Genau, also was bei den Paaren, also die wichen natürlich erstmal schon sehr stark auch ab von der Vorstellung von heteronormativen Paaren. Ein Beispiel hatte ich ja schon, sozusagen diese Aufteilung von Haus- und Lohnarbeit, dass die tatsächlich häufig dann so war, dass die Partnerinnen mehr die Lohnarbeit gemacht haben. Es wurde viel sozusagen auf einer individuellen Ebene auch gezeigt, wie sehr sie abweichen von ja, männlichen und weiblichen Bildern. Also zum Beispiel, dass die männlichen Partner sehr undominant sind und jetzt nicht so ein dominantes Redeverhalten haben zum Beispiel. Dass die Partnerinnen sich vielleicht, ne, das spielt sich alles sehr auf so einer Oberfläche ab, dass sie sich vielleicht nicht so sehr für so Schönheitshandeln, nenne ich es mal, interessieren oder vielleicht eher so rüpelig auftreten oder so. Aber es fiel eigentlich den Paaren recht schwer, ganz konkret zu benennen, was es sozusagen auch auf einer emotionalen oder zwischenmenschlichen Ebene heißt, nicht heteronormativ zu sein. Und das, was sich sozusagen an Geschlechterverhältnis reproduziert hat, was ich einfach sehr deutlich fand, war sozusagen, dass es immer eine Verteilung gab von Selbstaufopferung gegenüber Selbstverwirklichung. Also Selbstaufopferung auf der weiblichen Seite und Selbstverwirklichung auf der männlichen. Wobei sozusagen beide Selbstverwirklichungen als was Tolles angesehen haben, aber es den männlichen Partnern mehr zugestanden wurde. Und das, da habe ich ja vorhin schon angedeutet, diese Selbstaufopferung auch in der Lohnarbeit geschehen kann sozusagen, also auf der weiblichen Seite. Dass die Partnerinnen dann irgendwie 40 Stunden arbeiten, damit der Partner meinetwegen sich als freischaffender Künstler verwirklichen kann oder in irgendeinem brotlosen Wissenschaftsgebiet. Das war sozusagen eine Verteilung, die so immer wiederkehrte. Auch sich darauf einlassen, die Zukunft zu planen, fand ich ein sehr interessantes Ergebnis, was mir vorher selber auch nicht so in den Sinn kam. Dass auf der männlichen Seite alles so ein bisschen so, ach ja, mal gucken, was kommt. Während die Partnerinnen sich doch auch sehr darum bemüht haben zu planen, wie machen wir es, wie leben wir in Zukunft. Und damit einhergehend ja ein gewisses Eingehen von Verbindlichkeit, was den Frauen sozusagen leichter fiel, beziehungsweise auch wichtig war. Während auf der männlichen Seite es doch eher so war, dass sie versucht haben, sich als besonders autonom darzustellen. Und während das beides so war, war es doch auf beiden Seiten sozusagen wichtig, dass man das so hoch hält, diese männlichen Ideale. Also es ist irgendwie verpönt, Erwartungen aneinander zu haben. Man ist irgendwie nicht abhängig oder darf nicht abhängig sein. So.
Ja, ich finde es total interessant, weil du ja vorhin gesagt hast, so vieles in unserem Leben ist so gegendert, ne? Mhm. Und Autonomie, der Lone Wolf und so, das ist ja so ein sehr, sehr männlich konnotiertes Bild, das gemalt wird, ne? So Autonomie, das männliche Paradigma so generell, ne? So. Mhm. Und gleichzeitig, und das finde ich, kommt in deiner Forschung auch voll raus, sie sind ja total abhängig. Also sie sind ja sogar sehr abhängig, wenn die Frau sich praktisch nicht aufopfern würde durch diesen 40-Stunden-Job. Also sie sind allein davon ja abhängig. Und gleichzeitig haben sie die Macht. Kannst du vielleicht so zu dieser Machtdynamik, die da ja erstmal so nicht so richtig rüberkommt, nochmal mehr sagen? Also inwiefern ist da trotzdem diese patriarchale Machtdynamik zu identifizieren?
Also ich würde sagen, dass sich diese Machtdynamik vor allem darin darstellt, dass seine Selbstverwirklichung und seine Autonomie und sein Wohlergehen erstmal zentral sind für alle. Also ich sage jetzt alle, weil es ja auch häufig auch Familien waren, also sozusagen für die Frau und für die Kinder. Ne? Es wird irgendwie geguckt, dass er zum Beispiel sein eigenes Zimmer in der Wohnung hat, wo er sein Ding machen kann. Oder dass er seine Arbeit irgendwo anders machen kann, an einem anderen Ort oder so, auch wenn der irgendwie 500 Kilometer weg ist. Oder dass er eine Möglichkeit hat, die Zeit zu bekommen, seinen Hobbys nachzugehen. Ja, und so auch Möglichkeiten bekommt, sich mancher Verantwortung zu entledigen. Also das ist sozusagen, finde ich, wie die Macht sich ausdrückt. Warum es so schwerfällt, das auch zu sehen, glaube ich, ist, dass es so ein bisschen verborgen ist hinter so einem niedlichen, undominanten Auftreten. Und vielleicht auch so ein bisschen optisch feminisiert, sage ich mal, also mit Nagellack und irgendwie, weiß ich nicht, mal einen Rock tragen oder so, ne? Dass sowas Reduzierung vielleicht des Männlichen oder des als männlich Geltenden gibt auf sowas Jungenhaftes, was erstmal auf ersten Blick vielleicht auch anziehend niedlich wirkt und nicht so dominant. Aber dass sozusagen dadurch, dass diese Ressourcen dann doch so unterschiedlich verteilt sind in den Möglichkeiten, wie man sich selbst verwirklicht, dadurch dann doch Macht entsteht.
Und was mir halt auch aufgefallen ist, ist halt so, dass man sich wie so fast verstecken kann hinter der vermeintlichen Selbstverwirklichung der Frau. So nach dem Motto, ich bin doch der Familienvater, bei uns ist das alles umgedreht. Eine Frau hat, die ist die Ernährerin bei uns. Und dann sozusagen auch dieses vermeintliche Zurücktreten vielleicht auch einen gewissen Status hat, oder?
Ja, wenn das erstmal sozusagen auf den Fahnen steht, dann kann man damit vielleicht auch hausieren gehen. Aber also, wie so oft in Paarbeziehungen spielt sich ja tatsächlich auch sehr viel hinter geschlossenen Türen ab.
Ja, stimmt. Du hast ja auch eine Machtdynamik so Zeit genannt in deinem Buch. Magst du dazu noch mal was sagen, also inwiefern du diesen Aspekt da wiedergefunden hast?
Also ich glaube generell in Paaren, aber erst recht in Familien ist ja sozusagen die Ressource Zeit einfach das, worüber einfach Ungleichgewicht auch entsteht. Also man kann sich ja sozusagen das Geld dann teilen und man kann über Güter sozusagen gemeinsam verfügen, aber Zeit ist sozusagen immer ja das, worum die ganze Zeit ausgehandelt wird.
Wie nehmen sich denn die Männer diese Zeit oder wie herrschen sie darüber?
Ja, gute Frage. Also es scheint, und das, also das ist ja, finde ich, auch das Wichtige, dass sozusagen Geschlecht ja nicht nur von denen, die das jeweilige Geschlecht tragen, reproduziert wird, sondern dass die Frauen ja auch dazu beitragen in dem Fall. Also dass es irgendwie auch internalisiert zu sein scheint, dass das okay ist, dass die Männer das machen. Und also mir fällt jetzt gerade kein Beispiel zu Zeit ein, aber zu Raum, dass er sozusagen ein eigenes Zimmer hat, wo er machen kann, was er will und auch Unordnung haben kann, wie er will. Ja, aber dass sozusagen dieser Rückzugsraum oder dieses, wo ich sozusagen meinen eigenen Space habe, das wird dann vernachlässigt auch selber.
Voll. Du hast es ja jetzt schon ein bisschen angesprochen mit diesen so, ja, die niedlichen, heteronormativitätskritischen Männer. Du sprichst in deiner Studie auch oft so von Erziehungsversuchen oder so eine Mutter-Sohn-, Mutter-Kind-Paradigma. Das wirft natürlich viele Fragen auf. Was meinst du damit genau?
Es ist gut, dass du das jetzt ansprichst, weil genau dazu fällt mir jetzt sozusagen auch das auf deine letzte Frage ein. Dieses Niedliche oder ich habe es dann ja auch Welpenhafte genannt, mit so einer gewissen, ja, Tollpatschigkeit vielleicht auch, sich in sowas Undominantes, Sohnhaftes auch zurückzuziehen. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, sich diese Zeit auch zu nehmen. Also da gab es ein Paar, wo die Partnerin sich sehr auch beschwert hat, dass sie dann irgendwie ihr Baby auf dem Arm hat und sie wollen irgendwie losgehen. Und er weiß aber immer noch nicht, welche Jacke er anziehen soll und hat irgendwie noch dies und das zu tun, bis es dann endlich losgeht, während sie da schon sozusagen eingepackt steht. Und ich glaube, in so einem kindlichen Modus einfach zu gehen und Zeit einfach zu beanspruchen, ohne sozusagen im Blick zu haben, was bedeutet das jetzt für die anderen? Das ist ja sozusagen auch ein Mechanismus, um diese Zeit sich zu nehmen, unter anderem wahrscheinlich. Das ist ein Teil von dieser Mutter-Kind-Dynamik, die ich fand, die sich da abgebildet hat. Mutter-Kind-Dynamik auch so, wie ich das vorhin schon meinte, also dass sozusagen auf der mütterlichen Seite, also auf der Seite der Partnerin in diesem Fall, eine Fürsorge zentral ist und irgendwie ein Mitdenken von allen anderen, sich hyperverantwortlich zu fühlen, alle Bedürfnisse im Blick haben und auf der männlichen Seite sozusagen, ja, so ein bisschen Zeit vergessen, angeblich so auch vielleicht der Ruhepol in der Beziehung zu sein, weil einem alles nicht so ganz so wichtig ist. Man kann das auch mal so laufen lassen. Es gibt da ja sozusagen die Mutter in Anführungszeichen, die sich dann auch kümmert, wenn es aus dem Ruder läuft. Und genau, vielleicht auch noch so ein bisschen so ein Charakter, dass ihnen viel, also den Männern dann viel so zustößt irgendwie. Also es ist dann so gekommen, dass sie irgendwo anders arbeiten mussten. Also sich selber gar nicht mit dieser Agency des Lebens zu betrachten, obwohl die da natürlich ist, aber die wird so ein bisschen versteckt, glaube ich.
Ich finde das irgendwie auch so spannend, weil erstmal ist ja auch diese Mutterrolle eine vermeintlich vielleicht dominantere Rolle, so nach dem Motto, die ist erwachsen und stark und groß und so. Aber auf der anderen Seite ist sie halt auch letztendlich die, die hinten ansteht. Ne? Weil es geht ja um das Aufziehen des Kindes. Also natürlich könnte man jetzt so diese männliche Position so kritisieren, aber auf der anderen Seite stellt sich ja auch total die Frage, diese feministisch situierten Frauen, die spielen da ja irgendwie auch mit. Welchen Nutzen oder was ziehen die daraus, dass sie da so eine Rolle dazu einnehmen?
Ja, also ich glaube auch, dass es einfach unter feministischen Frauen total verpönt ist, sich auch seine eigene Angewiesenheit auf den anderen einzustehen, also independent women sozusagen, ne? Wir brauchen den ja eigentlich gar nicht und wir schaukeln das alles selber sozusagen. Und man darf nicht klammern, man darf nicht irgendwie zu viel erwarten, sondern ist einfach unabhängig. Und dann kommt, glaube ich, was hinzu, also dass es schon in dieser mütterlichen Position Frau sich auch doch irgendwie machtvoll fühlt erstmal. Also das ist auch tatsächlich was Häufiges, was ich höre, diese Frage ist, haben die dadurch nicht eine Machtposition? Und ich glaube, dass es auch von vielen Partnerinnen dann so erlebt wird. Und ich glaube auch, dass es manche Dinge vielleicht erträglicher macht. Aber es ist ja schon auch harte Arbeit sozusagen, diese Fürsorge und Aufopferung. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einen Versuch gibt, den Partner auch abhängig zu machen. Also gerade dadurch, dass er immer wieder auch seine eigene Autonomie zur Schau stellt und sagt, guck mal, ich brauche dich gar nicht, ich gehe auch vielleicht mal hier weg, ich mache, was ich will. Von mir kann man nichts erwarten, so dass das eine Angst bereitet bei den Partnerinnen, gerade wenn sie sich eingelassen haben auf Familiengründung und gemeinsame Wohnung und so, dass sie sich vielleicht in der Sorge befinden, auch alleingelassen zu werden mit den Kindern und allem, was da so dran hängt. Und deshalb versuchen ja in dieser Mutterposition auch, ihn in eine gewisse Abhängigkeit zu bekommen.
Man ist dann ja sozusagen auch in einer Paarbeziehung mit einer Person, also nach deinem so Muster jetzt vielleicht, diese Mutter-Sohn-Paradigma, die theoretisch jederzeit gehen könnte, oder? Oder sich von einem loslösen kann. Ist das nicht sehr ungleich? Also darf das die Mutter auch?
Das ist ja tatsächlich, ja, das, was das Muttersein ausmacht, dass du nicht gehen darfst, ne? Dass du wartest eigentlich nur darauf, dass die Kinder irgendwann gehen. Und das macht es so ungleich. Und ich finde auch, es ist halt nicht nur Autonomie, es ist sozusagen eigentlich die Freiheit zu entscheiden, wann suche ich Autonomie und wann suche ich Bindung. Also auch die Möglichkeit, zur Mutter zurückzukehren, also zur Partnerin, wenn ich möchte, aber auch zu gehen, wenn ich möchte.
Und auch wenn die Paare sich als heteronormativitätskritisch sehen, ist es dann ja trotzdem ein sehr starkes Fortbestehen der patriarchalen, also männlichen Dominanz, richtig?
Ja, würde ich sagen.
Ja, du beziehst dich ja auch unter anderem, also auf einige Soziologinnen, PhilosophInnen, aber auch PsychologInnen in deiner Arbeit und anderen auf Eva Illouz, die der aktuellen Genderverteilung eine emotionale Herrschaft in Anführungszeichen von Cis-Männern diagnostiziert. Was meint sie damit und inwiefern konntest du diese auch bei deinen InterviewpartnerInnen wiedererkennen?
Also sie nimmt den Begriff so ein bisschen von Bourdieu, der von der symbolischen Herrschaft spricht. Also auch zu merken, dass Herrschaft sozusagen nicht nur auch durch finanzielles oder kulturelles Kapital entsteht, sondern sie sagt, dass heute die Ungleichheit der Geschlechter vor allem sozusagen auf einer emotionalen Ebene passiert. Das ist so ein bisschen das, was mit meinen Ergebnissen korrespondiert, dass die Frauen sozusagen nach Bindung suchen, das aber so ein bisschen als, ja, dumm gilt von ihnen, also wieso tun sie das? Während die Männer sozusagen sich nicht festlegen wollen und ihre Macht eigentlich dadurch erlangen, indem sie sich distanzieren und eigentlich Verbindlichkeit immer nur dann eingehen, wenn die Gefühle auch da sind, also die Liebesgefühle sozusagen. Genau, und diese Verbindlichkeit, meint Illouz, dass das früher einfach Ehrensache war sozusagen. Also ich weiß jetzt nicht, von welchem früher sie genau spricht, aber dass das heute sozusagen nicht mehr Repertoire der Männlichkeit vorhanden ist, sondern das nur muss, wenn die Gefühle da sind. Und wenn die Gefühle weg sind, dann kann man auch gehen.
Wenn man das jetzt sich so bei sich oder bei FreundInnen so identifiziert, wo man so merkt, okay, der hat irgendwie die emotionale Herrschaft, auch wenn sie vielleicht eine vielleicht dominante Rolle hat, in Anführungszeichen, kann man das vielleicht identifizieren? Hast du da eine Idee, wie man sowas entlarven kann?
Bei sich selber oder bei anderen? Das ist ja nochmal der Unterschied.
Wo findest du es leichter?
Bei sich selber sieht man ja immer alles als Letztes. Naja gut, also ich glaube, das merke ich jetzt sozusagen in der Praxis als Psychotherapeutin, dass das Unwohlsein doch da ist, aber man ja häufig nicht so richtig Worte dafür findet. Und das ist ja sozusagen ein Ziel von Psychotherapie, aber ich finde in diesem Fall auch Ziel von wissenschaftlicher Forschung, Worte für etwas zu finden, wo man sozusagen was spürt, was irgendwie nicht richtig läuft.
Ich finde zum Beispiel voll spannend, auch in dem Kontext ist so, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, Lieben Lernen von Bell Hooks, so diese starke Frau ist die, die so dominant sich gibt und so laut ist und vielleicht fast so ein bisschen wie Rollenswitch oder sowas, aber dadurch natürlich auch vielleicht sich nie so fallen lassen kann, nie schwach sein darf, weil dann ist sie sozusagen auch nicht mehr diese feministische Frau.
Ja.
Und du sprichst in deinem Buch ja so über, ich glaube, du hast so dieses Fanhood-Ding so genannt. So. Und das fand ich so ganz spannend. Vielleicht kannst du das nochmal in dem Kontext erklären. Also sich zum Objekt machen, nennt das ja, glaube ich, auch Jessica Benjamin.
Ja. Also Jessica Benjamin, die hatte ich in dem Fall angeführt, weil die hält dieses Subjektwerden für Frauen sehr hoch im weitesten Sinne. Ne? Und das ist ja auch der Diskurs klassischer feministischer Literatur, dass die Frau sozusagen ihren Subjektstatus beansprucht. Und mein Anliegen dazu ist sozusagen zu sehen, dass dieser Subjektstatus, also das, wie ich sozusagen unabhängig sein kann und mich selbst verwirklichen kann, dass das immer so aufbaut auf einem Gegenüber, was sich mir zum Objekt macht, also sich mir hingibt, mir Fürsorge leistet und in Anführungszeichen mir den Rücken frei hält, vielleicht mein Fan ist. Das gelingt Männern, aber Frauen nicht, weil es erfordert, dass Männer sich in diese Position begeben. Und die ist aber natürlich höchst gefährlich für Männer, sich sozusagen in diese Objektposition zu begeben. Ich fand das so schön in diesem Film Pitch Perfect. Also den kann man auf viele Weisen kritisieren, aber da ist es ja so, dass da irgendwie eine Frauengruppe singt und es Männer gibt sozusagen, die im Publikum stehen und sie anschmachten irgendwie. Und das fand ich irgendwie schön, dass Fansein irgendwie so verpönt ist, außer von Fußballvereinen, für Männer, ne? Also von Frauen. Und das ist vielleicht so ein Bild, was dieses sich anderen zum Objekt machen so ein bisschen erläutert.
Und ich habe schon das Gefühl, dass sich da auch so feministische Diskurse in den letzten Jahren auch ein bisschen gewandelt hat. Das Objektsein nicht unbedingt bedeutet, dass man schwach ist. Also das alleine ist ja sozusagen patriarchal konnotiert. Das eine ist ja Fan sein und das andere bedeutet ja auch feministische Frauen auch mal sich anfeuern zu lassen.
Ja.
Also das auch zuzulassen, dass sich da wirklich so vielleicht Heteronormativität aufbricht, anstatt eine vermeintliche männliche Rolle einzunehmen, was ja, wie du gesagt hast, ja gar nicht funktioniert, sondern dann eher in so einer Mutterrolle endet.
Mhm. Ja, also ich glaube, es löst sich auf. Ich habe auch neulich so eine Jacke gesehen von so einem Security, aber hinten stand Insecurity drauf. Aber ich glaube, wo man aufpassen muss, ist, dass es dann sozusagen nicht eine Entledigung von Verantwortung heißt, dieses Schwäche zeigen, also auf männlicher Seite. Ne? Weil das ist dann, glaube ich, wieder so ein, oh, ich kann ja nichts dafür, oh, es ist mir so passiert und so. Also, sondern dass dieses Ideal der Autonomie, wenn man es hinterfragen würde, auf der einen Seite ist sozusagen, dass man anerkennt, dass man angewiesen ist auf andere, aber dass man auch anerkennt, dass andere auf einen angewiesen sind. und man da Verantwortung trägt.
Ja, das ist jetzt nochmal voll der gute Punkt gewesen, voll. Das, ich finde, das löst auch so ein bisschen dieses Mutter-Kind-Ding so vielleicht auch mehr auf, dass man sich halt in Beziehungen seiner Verbindlichkeit und Verlässlichkeit und Verantwortung deswegen auch bewusst wird. Mhm. Was ja ein Kind jetzt nicht gegenüber seiner Mutter hat, vielleicht in dem Ausmaß. Also sollte, nicht haben sollte vielleicht. Es ist ja auch mal wieder in feministischen Diskursen präsent, dass so eine Auflösung monogamer Beziehungen vielleicht ein Weg sein könnte. Und du hast ja auch jetzt schon angesprochen, einige der interviewten Paare führen eine offene oder polyamoröse Beziehung oder identifizieren sich in so einer Beziehung. Sind diese Konzepte deiner Meinung nach hilfreich zu einer Demontierung von Heteronormativität in Heterobeziehungen?
Ja, da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Und ich finde das sehr interessante Konzepte, wo echt Leute sich viel Gedanken machen, wie das funktionieren kann, merke ich, dass es viel mehr geworden ist als zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Interviews geführt habe. Aber ich würde sagen, dass Polybeziehungen genauso wie monogame Beziehungen heteronormativ sein können oder halt auch nicht. Also ich sehe nicht ganz, wie das sozusagen das Heteronormative auflösen kann. Also ich würde sogar den kleinen Kritikpunkt anbringen, dass dadurch schon ja auch eher eine Demontierung von Verbindlichkeiten stattfinden kann, was ich dann doch eher so einem männlichen oder neoliberalen Ideal von Autonomie oder so zuordnen würde durch Polybeziehung jetzt. Ne?
Oftmals ist ja so die Legitimation dahinter so, dass man eben diese Besitzansprüche so aufgelöst werden sollen, also vor allem des männlichen Partners auf Frauenkörper oder so.
Nee, da braucht es, also wenn, dann ordentlich Reflexionen, die dazukommt. Ne? Das passiert nicht einfach so.
Ja. Okay, vielleicht abschließend, ich würde es total interessieren, wie war es für dich in deiner eigenen, wahrscheinlich auch mehr oder weniger eigenen Bubble zu forschen und wie konntest du deine Forschung so durchführen als vielleicht auch feministisch situierte Person?
Also in der eigenen Bubble zu forschen, das war sozusagen eigentlich schon immer mein größtes Interesse, die Normen des eigenen oder die Selbstverständlichkeiten auch zu hinterfragen. Ich fand es aber auch eine Gratwanderung, weil ich doch auch immer wieder gemerkt habe, in viele Fettnäpfchen sozusagen treten zu können.
Was meinst du mit Fettnäpfchen?
Naja, jetzt so über Leute zu schreiben, die sich doch wirklich Mühe geben und denen Spiegel vorzuhalten. Also ich meine, alle haben sich da freiwillig bereit zu erklären, aber gleichzeitig, ich mache das ja auch nicht besser. Und also überhaupt den Anspruch zu haben, im Privaten all diese Dinge sozusagen auflösen zu wollen, ist ja schon mal auch ein bisschen utopisch. Aber ja, wenn man sich in so einem qualitativen, und ich habe ja auch sehr psychoanalytisch orientiert gearbeitet, in so einem Gebiet bewegt, dann geht es ja aber auch viel sozusagen um eine Selbstreflexion und das eigene irgendwie sich anzugucken und vielleicht eigene Stellen, wo man was nicht sieht, in der Gruppe dann vielleicht auch zu erkennen. Deswegen möchte ich das nicht so verstanden haben, wie hier, ihr macht das alle falsch und macht das mal so und so. Und das, so ist es richtig so. Ich möchte auch nicht, dass sozusagen neue Normen entstehen. Aber wenn es um Macht geht, kann man ja mal gucken, wie sich die reproduziert. So. Genau. Und zu deiner anderen Frage mit dem wissenschaftlichen Diskurs. Also ja, also es ist ja durchaus kritisch auch gesehen in manchen Fächern und gerade in der Psychologie, wo ja hauptsächlich eigentlich quantitativ statistisch geforscht wird, da auch politisch irgendwie auch zu verorten und dann zu forschen. Und letztlich, ich mache das jetzt eher in Anführungszeichen populärwissenschaftlich. Also es gibt natürlich Möglichkeiten, das auch als beruflichen Weg zu gehen, aber das habe ich jetzt nicht gesehen. So. Und so macht es auch mehr Spaß.
Am Ende der Women's Bar haben wir immer die Kategorie konsumierbar.
Konsumierbar.
Es ist ja immer nur eine Stunde, ein kleiner Einblick in das Thema, aber du hast dich ja damit beschäftigt. Hast du so Medientipps, wo man sagen kann, okay, das ist mal was man sich tiefergehend durchlesen kann oder anhören kann, oder die und die Person hat mir total weitergeholfen auf dem Gebiet?
Na, also im Wissenschaftsbereich würde ich sagen, Jessica Benjamin und Rolf Pohl als psychoanalytisch orientierte ForscherInnen, naja, und halt Bourdieu, die männliche Herrschaft, und Eva Illouz auch in Ansätzen, wobei die relativ Psychoanalyse kritisch ist. Aber wenn man es jetzt nicht unbedingt so theoretisch haben möchte, könnte ich auf und ab die Comics von Liv Strömquist lesen, weil da steht das auch alles drin und es ist sehr schön konsumierbar sozusagen.
Kann ich auch sehr empfehlen, die sind irgendwie so voll schön gemacht. Und man muss natürlich auch über viele Sachen dann vielleicht mal sich an die eigene Nase fassen.
Ja.
Nicht nur als heterosexuelle Person, sondern vielleicht auch in anderen Beziehungsformen oder sexuellen Identitäten. Ja, dann danke ich dir für deine Zeit, Anne-Madeleine.
Ja, ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Film